Die Saarfrage. Verstehen, was im Land zählt. Die Saarfrage muss sich zwingend mit einem möglichen Blackout im Saarland befassen, weil wir ja in Berlin gesehen haben, wie schnell es dann doch geht und dass alles das, was dort so passiert, gar nicht mehr allzu weit entfernt von uns ist. Es waren Linksextreme, die eine ganze Stadt lahmgelegt haben, die für einen volkswirtschaftlichen und betriebswirtschaftlichen Schaden gesorgt haben, für die sie leider nicht gerade stehen müssen. Und die Frage, die sich deshalb daraus ableitet, ist, lieber Jorgo Chatzimarkakis, ist das denn auch im Saarland denkbar? Bevor wir dazu diskutieren, und zwar wir beide, schicken wir die herzlichsten Grüße an unseren Mitstreiter, an den lieben Christoph, der nämlich verletzt zu Hause sitzt und darauf wartet, dass er endlich wieder zum Mikrofon humpeln kann. Also er hat eine Verletzung am Bein. Lieber Christoph, alles, alles Gute von dieser Stelle.
Ja, auch von meiner Seite, lieber Christoph, gute Besserung. Bein schwer lediert, humpelnd. Demnächst kommen wir zu dir und werden sozusagen die Aufnahme zu Hause machen bei dir, um dich wieder hier reinzukriegen in unseren Podcast.
Und damit sind wir dann mittendrin im Thema. Der eine humpelt und Berlin lag da nieder. Jorgo, wie ordnest du denn das ein, was in Berlin beim Blackout passiert ist?
In diesem Falle war es ein Anschlag, du hast es erwähnt, mutmaßlich ein Anschlag, gibt Bekennerschreiben, aber wir haben das ähnliche Phänomen ja in Spanien erlebt, im Sommer davor, also auch im Jahre 2025, ein großer Blackout, der sich eben nicht auf einen Anschlag zurückführen ließ, sondern ganz im Gegenteil auf zu viel Erneuerbare im System. Das ist kein Vorwurf, das ist nur eine Warnung auf das, was irgendwann kommen wird. Wir werden mit unseren Stromnetzen, Stromsystemen sehr, sehr viel experimentieren müssen in der Zukunft. Die brauchen eine Stabilität und Stabilität war früher einfach. Wir hatten eine feste Zufuhr an Energie über Moleküle, über Kohle, dann Öl, dann immer mehr Gas, in manchen Ländern nuklear. Das ist eine stabile Zuführung von Energie in das System. Wenn du allerdings Erneuerbare hast, dann geht das rauf und es geht runter und du musst die Stabilität halten. Das setzt unsere Stromnetze einem Stress aus, den sie so bisher nicht gewohnt waren. Und das muss man meistern können. Das heißt, es kann Anschläge geben. Es kann Anschläge geben physischer Natur, wie wir es in Berlin erlebt haben. Da war sozusagen ein Trafo wurde da letztendlich in Feuer gesetzt, in Brand gesetzt. Es kann Anschläge geben digitaler Natur. Diese ganzen Netze sind sehr stark über digitale Instrumente auch mitgesteuert. Und je mehr wir dieses Rauf und Runter haben der Erneuerbaren, desto stärker braucht man digitale Unterstützung, weil das ja ausgemessen werden muss. Wann muss ich sozusagen molekülbasierte, also Gas, Wasserstoff, kommen wir gleich zu, wasserstoffbasierte Energie zuliefern? Wann muss ich wieder raus? Und diese digitalen Strukturen sind natürlich auch Angriffen ausgesetzt. Ja, und am Ende ist es ganz einfach auch der Stress, der dem Netz zugeführt wird. Also wer das Buch Blackout kennt, das ist ein Roman, das ist eine Dystopie von dem österreichischen Autor Elshorn, der ist ein Bestseller-Autor, der kann sich vorstellen, wie das in Zukunft aussieht. Da ist es schon sehr, sehr gut beschrieben. Und die Berliner haben es erlebt. Und letzter Satz dazu, wenn in Berlin, was ja in einem der reichsten Länder, ist die Hauptstadt eines der reichsten Länder der Welt, der drittgrößten Volkswirtschaft der Welt, wenn es nicht gelingt, in 5 Tagen eine ganz wesentliche, sensible Energieinfrastruktur wieder aufzubauen, dann sehen wir alle, was bald auf uns zurollt und was bald kommt, was durch die Spannungen, die ja auch entstehen, die geopolitischen Spannungen, bereits angelegt ist. Und das sollten wir heute mal vertiefen.
Wir reden ja dann ganz gerne von Resilienz. Wir hatten auch hier im Podcast schon mal das Thema der wirtschaftlichen Resilienz eines Landes. Und hier stellt sich jetzt ja ganz konkret die Frage nach der Resilienz, wenn es um Infrastruktur geht, um kritische Infrastruktur geht. Und du hast ja auch schon mal angedeutet, ja, wir reden noch über Wasserstoff. Das ist ja inzwischen dein Leib- und Magenthema. Erklär uns doch mal ganz kurz bitte, warum, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer das besser einordnen können. Du bist
Also ich bin der CEO, das ist also Chief Executive Officer, also der exekutive Chef des Verbandes Hydrogen Europe. Das ist also der Europäische Wasserstoffverband. Als ich vor, ja, exakt 10 Jahren, das ist also Februar 2016, wurde ich zum damals Generalsekretär und später CEO. Vor genau 10 Jahren habe ich angefangen. Damals war es ein Nischenthema. Damals war der Wasserstoff ein Innovations-, Forschungs- und Nischenthema. Ich hatte in meinem früheren Leben als Abgeordneter bereits die Möglichkeit, eine Technologieplattform mit aufzubauen zum Thema Wasserstoff. Und jetzt galt es, dieses Thema in eine industrielle Zukunft zu führen. Das war mein Auftrag. Und wir haben mittlerweile weit über 600 Mitglieder. Das geht von Airbus bis ZF. ZF ist leider nicht mehr dabei, weil ZF durch die ganzen europäischen Regeln, das ist Thema für einen weiteren Podcast, die Segel streichen musste. Das ist überhaupt unser größter Gegner, die europäischen Regeln. Aber mittlerweile hat sich eine Gemeinschaft gebildet von sehr, sehr vielen Unternehmen, die den Wasserstoff eben als molekülbasiertes Resilienzthema sieht. Es war lange Zeit nur ein Nachhaltigkeitsthema und jetzt verstehen wir, nein, wir brauchen, um solche Netze in Zukunft zu steuern, Moleküle. Weil Moleküle sind das, was dem System die Trägheit gibt, die es braucht, um diese Fluktuation, die Elektronen nun mal ausüben, in den Griff zu bekommen. Man kann sich das so stellen wie bei unserem Körper. Ja, wir haben ja ein Nervensystem und ein Blutsystem. Und während die Elektronen, während die Stromnetze wie das Nervensystem funktionieren, sehr schnell, aber eben auch immer nur sehr kurzfristig, braucht es ein Blutsystem, ja, unser Blutsystem, was dem Ganzen die, ja, Konstanz, die Stabilität gibt. Das sind die Moleküle. Und der Wasserstoff wird immer stärker als das stabilisierende Element gesehen und seine Derivate. Du kannst aus Wasserstoff kannst du Gas machen, Methan, das ist E-Methan. Du kannst aus Wasserstoff Diesel machen, Kerosin. Das sind alles wasserstoffbasierte Dinge, die wir selbst herstellen können. Und deswegen sind sie so interessant. In der geopolitischen Auseinandersetzung jetzt brauchen wir ja auch Energiequellen. Und wir haben sie nicht. Die Franzosen haben sie. Deswegen können sie auch billiger Wasserstoff produzieren, nämlich mit Atom. Und wir haben die Erneuerbaren und müssen die auch speicherfähig machen. All das geht über Moleküle und deswegen ist meine Arbeit bei Hydrogen Europe 10 Jahre lang gewesen, den Sektor aufzubauen und jetzt muss der Sektor in Funktion treten und helfen.
Sprich, wenn wir über die Resilienz reden und wenn wir über Resilienz von Infrastruktur, insbesondere der kritischen Infrastruktur reden, dann spielt Wasserstoff mit eine Rolle. Wir reden über die Saarfrage. Inwiefern passen denn diese Themen zum Saarland? Und ich will eines vorwegnehmen. Wir reden hier immer davon, das Saarland könnte Modellregion werden. Und seit ich in dem politischen System mit drin bin, habe ich das Thema der Modellregion schon so oft gehört, aber noch nie umgesetzt. Deswegen würde ich gerne diesen inflationären Begriff für uns gerne streichen. Aber was können wir stattdessen denn machen, wenn nicht Modellregion, sondern inwiefern kann uns das, was wir jetzt gerade besprochen haben im Saarland, helfen?
Also zunächst nochmal der Hinweis darauf, dass unser System wirklich einem großen Stress ausgesetzt ist. Also nur um zu erklären, unser System wird immer stärker von Erneuerbaren abhängig. Zwar gibt es jetzt eine neue Gaskraftwerkstrategie, um Strom zu bilden, der Bundesregierung. Das ersetzt aber nur die Kohlekraftwerke, die ja durch den Atomausstieg, durch das Abschalten der Atomkraftwerke nötig war. Also da haben wir jetzt mehr Kohle, da müssen wir raus. Also wenn wir Gaskraftwerke machen, und das hat die Bundesregierung auch unter Genehmigung der EU-Kommission so beschlossen. Und die müssen wasserstoff-ready, also wasserstofffähig sein. So, das heißt, das kommt sowieso. Ja? Und jetzt brauchst du Regionen, die da schneller sind. Jetzt vergessen wir mal den ganzen Kram mit Modellregion und gehen in die konkrete Realität des Saarlandes. Das Saarland hat mit dem großen Subventionsanteil, der wird kritisiert, der wird von manchen aber auch begrüßt, nämlich fast 2,5 Milliarden Euro für Saarstahl, für Dillinger, quasi den größten Subventionsdeal in der Nachkriegsgeschichte Deutschlands bekommen. So, das ist ein Fakt. Und Saarstahl ist auch der größte Kunde in Europa, wenn die das alles durchziehen. Das heißt, wir haben hier eine der treibenden Kräfte der Wasserstoffökonomie, nämlich einen Abnehmer mit Saarstahl. So, das ist schon mal gut. Das ist auch ein Fakt. Das hat nichts mit Modell zu tun, das ist so. Was die brauchen, sind Kunden später. Und daran arbeiten wir, dass der Stahl, der für die großen Windkraftanlagen, für die Gleise, für die Brücken, für die Elektrolyseure, die wir brauchen, um Wasserstoff zu produzieren, aber eben auch für Autos, das wird jetzt gerade gesetzt, Autos, Autoblech, das muss dann grüner Stahl sein. Das heißt, die Saarstahl wird langfristig Kunden bekommen. All das findet bei uns statt. Plus, wir haben die erste grenzüberschreitende Pipeline mit Mosaik zwischen Carlin, also zwischen Lothringen und dem Saarland. Das war schon lang bevor Wasserstoff jede Woche in der Saarbrücker Zeitung war und in den saarländischen Medien, war das schon ein Fakt. Auch das gibt es und das ist kein Modell, sondern wir sind da einfach Vorreiter. So, und jetzt kommt der entscheidende Punkt. Das Saarland hat eine Universität, die sich bei Themen Resilienz, nämlich CISPA, und bei Themen digitale Steuerung, nämlich DFKI, und bei Materialwissenschaften extrem gut auskennt und extrem weit vorne ist. Jetzt gilt es, diese Themen zusammenzuführen. Keine Modellregion, sondern einfach Fakt. Wir machen das, was wir gut können und sind Vorreiter. Wir sind kein Modell, wir planen nichts, sondern wir machen es einfach. Und genau das ist jetzt der Sinn und Zweck dieser ganzen Geschichte. Warum? Weil wir uns wappnen müssen. Wissen unsere Zuhörer, wissen Menschen, dass viele der Wechselrichter, die in unserem Stromsystem sind, aus China stammen? Wissen unsere Zuhörer, dass die ganzen Strombusse, die Elektrobusse mit Batterien und mit Systemen gefahren werden, die in China hergestellt sind? Ist jetzt gerade im Winter passiert, dass in Norwegen plötzlich Busse aus China eben abgestellt wurden, fremdgesteuert sind. Wir sind in unserem Stromsystem komplett fremdgesteuert. Nicht komplett, zu 80%, aber immerhin. Und das müssen wir ausgleichen. Und das können wir nur dann ausgleichen, wenn wir ein redundantes, molekülbasiertes System haben und wenn wir zukunftsorientiert das auch noch steuern. Und das können wir im Saarland, weil wir hier die Abnehmer haben, die Produzenten haben, die Infrastruktur haben und noch die Hochschule, die das Ganze in ein System bringen kann. Voilà. Und so wird ein Schuh draus. Deswegen brauchen wir nicht lange zu diskutieren, ist Wasserstoff gut fürs Saarland? Er ist da. Und alle Parteien, ich sag's mal ganz klar, alle Parteien, die sich jetzt versuchen zu streiten und versuchen, kleine Gewinne zu machen, weil sie meinen, sie könnten über dieses Thema in die eine oder in die andere Richtung Gewinne machen, die laufen fehl. Es gilt einfach, endlich mal eine Strategie zu Ende zu entwickeln und nicht kaputt zu reden. Und es gibt einige Politiker, die haben die Wasserstoffstrategie in Frage gestellt. Ich halte das nicht für sehr klug. Ich halte das eher für egoistisch. Lass uns doch mal an einem Strang ziehen und lass uns unsere Leute sichern, damit bei uns solche Blackouts, wie sie in Berlin passiert sind, eben nicht passieren. Und lass uns vorangehen und andere daran teilhaben lassen.
Diesen Hinweis, dass wir ein DFKI haben, also das Deutsche Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz, dass wir ein CISPA haben, ein Michael-Helmholtz-Forschungszentrum für Cybersecurity, dass wir das Leibniz-Institut für neue Materialien haben. Das hatten wir ja alles in der Tat auch schon öfters, unabhängig jetzt von Modellregionen. Und die Frage, die ich mir stelle, ist, bei all den Sonntagsreden, die wir gehört haben, dass wir das alles haben und das jetzt zusammenbringen müssten, ist nach außen zumindest mal nichts passiert. Was muss denn jetzt passieren, damit es an dieser Stelle vielleicht mal einen Schritt nach vorne gehen kann? Also ohne, dass wir jetzt irgendein Strategiepapier schreiben, was nachher auch ein Papiertiger wird. Was braucht's denn ganz konkret, damit wir diese Player zusammenbringen? Wie müssten wir die denn überzeugen, dass sie auch hierfür sensibel sind? Und vor allem, wer sollte das denn tun?
Also ich fange mal mit dem Kunden an. Man muss ja vom Kunden her denken, ich brauche als erstes einen Abnehmer für das Hauptprodukt, was wir bald haben werden, für grünen Stahl. Das war teuer genug. Die Subvention der Direktreduktionsanlage, die im Saarland hier aufgebaut wird, übrigens von saarländischen mittelständischen Unternehmen, von saarländischen Bauunternehmen, das muss am Ende dazu führen, dass jemand den Stahl kauft. Und daran arbeiten wir. Ja, die Deutsche Bahn hat jetzt einen neuen Regionalchef für Hessen, Rheinland-Pfalz und für das Saarland. Er war beim Neujahrsempfang und er hat gesagt, die Gleisarbeiten, die jetzt laufen werden, die werden mit saarländischem Stahl laufen. So, ein Kunde schon mal da. Auch die Brücken, die die Deutsche Bahn mit dem Zugriff auf das Sondervermögen, Unwort des Jahres, aber es ist ja da, die Bahn hat den Zugriff und sie wird das daraus finanzieren. So, Nummer eins. Nummer zwei, wir werden Windkraftanlagen ausbauen und meine Präsidentin, ich bin zwar der CEO, aber ich habe einen Aufsichtsrat und meine Aufsichtsratsvorsitzende ist jetzt gerade ernannt worden zur CEO von RWE Renewables. Das ist der drittgrößte Erneuerbare der Welt, wenn man so will. Und natürlich führen wir Gespräche, dass alle Windkraftanlagen, die jetzt in Australien, in den USA weniger, in Großbritannien, aber vor allem in Europa gebaut werden, mit saarländischem Stahl gebaut werden. Und wir arbeiten an einem Kompromiss. Wir werden das sehen, dass Ende des Monats Januar der sogenannte Industrial Accelerator Act, also ein Akt der EU-Kommission für den Industrieauftrieb, der vorgestellt wird. Da kommt das Thema CO2-Flottenregulierung für Autos. Da werden die ausgenommen, die grünen Stahl benutzen. Das ist super. Das Geld geht also nicht an Elon Musk für Superkredite, sondern an diejenigen, die saarländischen Stahl benutzen. So, was ich sagen will ist, das ist die konkrete Aufgabe der Politik. Da kann Frau Rehlinger als SPD-Politikerin, die Frau Ribera, das ist die Vizepräsidentin der Kommission, Sozialdemokratin aus Spanien, direkt anschreiben, direkt einladen und sagen, du musst dafür sorgen, dass die CO2-Flottenregulierung sich auf den Saarstahl-Faktor auswirken. Da kann sie helfen. Es ist sehr konkret. So, das ist der Abnehmerteil. Jetzt können wir aber auch was im Anbieterteil machen. Also erstens müssen wir alle Lizenzen, die wir brauchen, um grenzüberschreitend den Wasserstoff zu transportieren, die müssen wir beschleunigen. Das läuft. Jetzt komme ich zu einem ganz anderen Thema. Der Bundeskanzler war in Indien und hat Anfang des Jahres, wir haben es alle gesehen, sich dort mit Herrn Modi, dem Ministerpräsidenten Indiens, getroffen in seinem Heimatstaat. Gujarat, das ist ein Bundesland, das ähnlich wie das Saarland klein ist, aber eben sehr, sehr fein. Und der Bundeskanzler hat dort ein Abkommen unterzeichnet. Da steht drin, bevor die Inder nach Deutschland kommen, und wir brauchen sie auch hier als intelligente Menschen, die hier im Arbeitsmarkt eine Rolle spielen werden und in der Forschung, sollten wir gucken, ob sie in Indien, in dort deutschen Forschungsinstituten und Universitäten oder Ablegern von deutschen Universitäten dort schon mal sozusagen, ja, sich vorqualifizieren. Deutsch lernen, aber eben auch das lernen, was wir brauchen. Also ganz konkret, deutsche Universitäten sollen so ähnlich wie englische, britische Ableger bilden. Die gibt's nämlich noch nicht. Voilà! Und dann werden wir natürlich alles jetzt dran setzen, dass wir eine enge Kooperation zwischen der Universität des Saarlandes und einer Partneruniversität in Indien beginnen, um exakt diese Dinge vorzubereiten. Wir sprachen ja über das Steuern, das digitale Steuern von Sektorkopplung. Wie kriege ich Moleküle zur Stabilisierung, auch erneuerbare Moleküle zur Stabilisierung eines Netzes? Die Inder sind da sehr viel schneller unterwegs, sehr viel weiter, haben sehr viel Ausschreibung zu grünem Wasserstoff, zu grünem Ammoniak und haben enorme Mengen, die sie bewältigen müssen. Sie brauchen die Expertise und hier können wir zusammenarbeiten. Und das ist extrem konkret und das ist auch nicht irgendwie ein Strategiepapier, sondern da geht es jetzt darum, die richtige Universität, zum Beispiel im Bundesstaat Andhra Pradesh, ich nenne den schon mal, zu finden, weil es da gute Kontakte gibt. Und dass wir da jetzt zusammenkommen und sehr konkret diese Zusammenarbeit beginnen.
In der Regel geht ja ein solches Thema immer mit Köpfen nach Hause. Wer ist denn der Kopf, der sich hier engagiert?
Also ich habe die Ministerpräsidentin natürlich auch schon mal gelobt im Artikel der Saarbrücker Zeitung und ich werde das hier auch wieder tun. Also man muss einfach sehen, Politiker halten sich ja normalerweise mit klaren Aussagen zurück, weil sie vorsichtig sind und sich nicht festlegen wollen. Und sie hat den Mut gehabt, sie hat sich festgelegt. Und das muss ich erstmal loben. Sie ist ein Kopf, der eine ganz große Rolle bei dieser Wasserstoffgeschichte spielt. Ich sehe natürlich auch die führenden Köpfe der Universität hier tatsächlich. Der Name Backes ist jetzt schon oft gefallen und das Thema CISPA. Aber der Name Backes spielt eben auch eine Rolle, weil die Absicherung dieser Systeme, ich sprach vom Einfluss Chinas auf unsere Stromsysteme, auf unsere Batteriebusse, der ist enorm. Wir brauchen eine Strategie, uns zu abzusichern. Also Rehlinger, Backes, das sind schon Namen, die da eine Rolle spielen. Und deswegen nenne ich sie auch und schäme mich auch nicht dafür. Ganz im Gegenteil. Ich finde das gut, dass wir solche profilierten Köpfe haben. Und jetzt müssen wir gucken, wie wir das Ganze zu einem Thema nicht nur des Saarlandes, sondern eben auch der Bundesregierung und Europas machen. Aber dafür ist das Saarland sehr gut positioniert. Die Partei von Frau Rehlinger regiert in Deutschland mit. Und wir sind so eng mit Europa verkoppelt, dass das sehr bald schon auch in Europa eine Rolle spielen wird. Ich persönlich werde mich da auch engagieren.
Dann fehlt ja jetzt nur noch, dass diese Köpfe zusammenkommen, sich zu diesem Thema einig werden und loslegen.
In der Tat, viele Gespräche hat es schon gegeben und es wird auch weitere Gespräche geben. Und das wird jetzt konkretisiert. Und ja, wir sind bereit, das zu tun und das jetzt rasch zu tun. Und ich bin sehr, sehr froh, dass im Saarland die Weichen gestellt sind. Ich bin manchmal ein bisschen irritiert über die anhaltende Diskussion, aber wenn es fast jeden Tag einen Artikel zum Thema Wasserstoff in der Saarbrücker Zeitung gibt, das zeigt uns schon, dass das Thema offenbar eine Bedeutung hat. Dann wollen wir dieser Bedeutung jetzt auch Rechnung zollen und zu Ergebnissen kommen.
Dein Wort in Gottes Ohr. Wir müssten uns noch für einen Zeitpunkt verabreden, um den Gegencheck zu machen, ob denn wirklich die Umsetzung begonnen hat.
Können wir das 2029 ist ja der Zeitpunkt, wo tatsächlich erhebliche Mengen an Wasserstoff jetzt erstmal grenzüberschreitend fließen. Und bis dahin müssen wir im Grunde das Gesamtpaket abgeschlossen haben. Das heißt, ab da fließt der Wasserstoff, ab da fangen die Dinge konkret an zu funktionieren. Und bis dahin müssen die theoretischen Konstrukte aufgebaut sein, die wir dann auch mit den Indern zusammen, mit anderen zusammen in der ganzen Welt anbieten. Also 2029 sollte man den Gegencheck machen. Das ist ja nicht mehr so lange hin. Das sind ab jetzt 3 Jahre. Und da liegt eine Landtagswahl dazwischen. Die muss auch noch erfolgreich gestaltet werden von allen Beteiligten. Weil, da bin ich auch ganz ehrlich, eine extrem rechte Partei, ja, die denkt, das Thema Wasserstoff sei Vogue oder grün, wäre hier fehl am Platze. Um das mal ganz klar zu sagen, das würde uns gar nicht weiterhelfen. Also wir müssen das jetzt bis 2029 noch zu Ende führen. Und dann in die Welt exportieren. Und dann wird das Saarland plötzlich ein Markenname weltweit für die Digitalisierung der Moleküle. Digitale Moleküle, also die Welt der Moleküle, saubere Moleküle und die Welt des Digitalen zusammen. Das ist das Saarland und dafür wird es bald stehen.
Ein gutes Schlusswort, lieber Jorgo. Vielen lieben Dank.
Vielen Dank. Bis bald und nochmals gute Genesung, gute Besserung, lieber Christoph.
Da schließe ich mich an. Das war die Saarfrage. Sie haben Wünsche, Kritik oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns unter info@drico.media. Bewerten Sie uns gerne, empfehlen Sie uns gerne weiter, denn dann haben wir die Möglichkeit, die Saarfrage auch mit vielen anderen zu diskutieren. Und wir tun dies alles im Sinne unseres Landes.